Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 612. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Ja, und jetzt könnt ihr euch hier so ein Grillenzirpen vorstellen, weil wir sind heute zu zweit. Die anderen sind anderweitig beschäftigt mit Arbeit oder Urlaub. Das ist so die Variante, die anderen haben. Was ist das hier heute für dich, Dennis? Ist das hier eher Arbeit oder ist das eher Urlaub?
Ja, also ich sag mal, so wie die anderen arbeiten, würde ich gerne Urlaub machen. Ne? Also.
Wir können gleich darüber sprechen, ob das Spiel der Eintracht gegen Augsburg, in welche Kategorie das fällt, ob das Arbeit oder Urlaub war. Bevor wir dazu kommen, wie immer am Anfang einer jeden Sendung, natürlich der Hinweis an euch da draußen, dass ihr uns sehr gerne unterstützen könnt. Dazu geht ihr mal auf eintracht-podcast.de, da gibt es eine Supportseite und da findet ihr dann Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Entweder mit Weiterempfehlungen, Bewertungen auf den gängigen Social-Media-Plattformen, Podcast-Plattformen, Videoplattformen, wo ihr uns eben findet, oder eben auch finanziell gerne einfach auch mit kleinen Beträgen oder auch mit größeren Beträgen. Wir sagen bei beidem artig Dankeschön. So. Und jetzt lass uns uns über die Eintracht ärgern. Das war so der Tenor, mit dem wir in die Sendung gestartet sind. Letzte Woche haben wir gefordert in der Runde, der Trainer solle doch bitte endlich mal was wagen und auch mal so ein bisschen bei der Aufstellung dann die Leute berücksichtigen, die halt auch wirklich wollen. Und dann guckte man am Samstag an die Aufstellung und sah, Theat nicht in der Startelf, dafür darf ein Skiri ran. Ein Usun in der Startelf, dafür musste JB auf die Bank. Ein Kalimuendo vorne im Sturm anstatt einem Burkhardt und wahrscheinlich ziemlich überraschend auf der linken Seite ein Lauf Ahoff, der da sein Startelf-Debüt feierte. Was war denn so dein Gedanke, als du diese Startelf-Aufstellung da gesehen hast?
Also ich sag mal wild. Tatsächlich wild. Insbesondere, wenn du halt überlegst, wie wichtig dieses Spiel eigentlich war und dementsprechend, ja, mutig auf jeden Fall. Da kann man nicht sagen, er hat nicht versucht, mal was Neues zu wagen. Ja, ansonsten muss ich tatsächlich sagen, schon überraschend auf alle Fälle. Also Situation, Usun war für mich wichtig und gut, das haben wir ja auch schon öfter thematisiert gehabt, dass das auch jemand ist, der so ein Spiel mit Einzelaktionen ja entscheiden kann und auch die Präsenz, die wir ja dann auch gesehen haben am Spieltag, um das vorauszunehmen, war ja auch super. Ne? Also Usun, super Spiel gemacht, jemand, der hungrig ist, der auch im Endeffekt die Technik hat, um genau das zu machen, nämlich Druck auszuüben und Gefahr auszustrahlen. Wichtiger Mann, der wieder da ist. Bei den anderen Positionen, ja, auch wie du schon sagst, gerechnet damit habe ich überhaupt nicht. Ja, war im Endeffekt auch teilweise schwierig. Gerade die erste Halbzeit war ja echt, also harte Kost.
War das Urlaub oder war das Arbeit?
Also Urlaub im Kopf teilweise vielleicht, ja. Also ist schon ein hartes Stück Arbeit. Du hast gemerkt, dass du gar nicht richtig ins Spiel reingekommen bist. Ich habe dann auch mir nochmal die Zusammenfassung jetzt nochmal angeschaut gehabt. Du siehst ja auch, wie wenig diese Torchance am Ende, wann war es in der 44. Minute oder das Tor eigentlich, muss man dazu sagen, in der 44. Minute ist ja dann auch schon irgendwie bezeichnend. Dann ist es eigentlich Millimeterarbeit, dass kein Abseits ist, dann schläfst du da hinten in der Abwehr und nach dem Abpraller vom Torpfosten geht der Ball dann rein oder wird versenkt. Einfach alle ein bisschen fitter und schneller auf der Augsburger Seite und wir so ein bisschen schlafmützig. Das beschreibt, glaube ich, die erste Halbzeit ganz gut. Mhm. Und ja, in der zweiten war es dann schon ein bisschen besser. Aber die Ausstellung, wie war es denn für dich? War das, warst du überrascht? Also auch ein Skiri in der Innenverteidigung, glaube ich, ist auch sowas, was man nicht alle Tage sieht.
Also ja, Skiri in der Innenverteidigung hatte man ja gegen die Bayern auch schon mal gesehen, wobei da halt dann auch die Not nochmal eine andere war. Es hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert an der Stelle, wie man diese Innenverteidigung oder diese Verteidigungsreihe generell aufgebaut hat. Wir hatten ja letzte Woche in der Sendung schon auch drüber gesprochen, dass Theat nach seiner Verletzung jetzt eher so ein Unsicherheitsfaktor ist und wahrscheinlich einfach da mal es eine Alternative braucht. Von daher bin ich schon davon ausgegangen, dass man da halt in der Abwehr vielleicht ein bisschen rotiert. Ich hätte jetzt nicht erwartet, Skiri da zu sehen, sondern ich wäre eher so in der Variante gegangen, wie wir sie auch letzte Woche besprochen haben, dass ein Amanda wieder mehr in die Innenverteidigung rückt und dafür auf der Außenbahn halt entweder ein Christensen startet und dann später ausgewechselt wird, weil dass er im Kader ist, war ja nach der Pressekonferenz klar, dass er nicht über die vollen 90 Minuten wahrscheinlich gehen kann, war auch irgendwie klar. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass ein Baum überhaupt nicht im Kader war, auch nicht auf der Bank gesessen hat, weil der wäre für mich so diese logische Alternative gewesen. Wobei ich sagen muss jetzt nach dem Spiel, dass schon Skiri in der Innenverteidigung einen sehr guten Job gemacht hat. Der war deutlich besser auch als ein Robin Koch. Also ich war am Ende dann froh, dass wir ihn dann in dieser Innenverteidigung da hatten. Er hat da einen sehr guten Job gemacht. Diese Ahoff-Variante auf der linken Außenbahn, die hat mich tatsächlich mehr verwundert, weil ich den überhaupt nicht auf meiner Bingo-Karte hatte. Riera hat ja im Nachhinein in der Pressekonferenz gesagt, dass der seit Wochen im Training einfach einen sehr guten Job macht. Von daher war es wahrscheinlich auch mehr als verdient. Und ich muss auch sagen, es war wahrscheinlich jetzt für ihn nicht unbedingt der beste Start, weil er nicht geleistet hat, sondern weil er halt einfach in eine Mannschaft kam. Du hast es ja eingangs beschrieben, die halt einfach sehr viel mit sich selbst zu tun hatte, die sehr viel ihre eigenen Probleme irgendwie bewältigen muss. Das ist für so einen 17-Jährigen wahrscheinlich dann nicht so einfach, wenn du in so eine Mannschaft dann reinkommst und dann da auch in so einem durchaus wichtigen Spiel dann da unterwegs bist, wobei ich jetzt auch sagen muss, er hat jetzt weder irgendwie dem Spiel groß geschadet, noch hat er jetzt irgendwie zwei Tore gemacht und müsste jetzt sagen, irgendwie was weiß ich, der ist jetzt absolut unersetzbar. Also, ne, das war jetzt weder schlecht noch besonders gut. Von daher schadet es unterm Strich nicht. Ob das jetzt so der beste Einstieg für ihn für sein Startelfdebüt war, weiß ich nicht. Ja. Aber ich war schon durchaus irritiert, als ich diese Aufstellung gesehen habe. Und du hast gerade eben gesagt, die erste Halbzeit grenzte auch stellenweise so ein bisschen an, man würde wahrscheinlich heutzutage Arbeitszeitbetrug sagen. Also das war schon einfach so ganz schwere Kost.
Waren die alle noch mit dem Kopf im Homeoffice, ja?
Vielleicht waren die auch noch irgendwie beim All-You-Can-Eat-Buffet vom China-Restaurant um die Ecke oder so, keine Ahnung. Also das war schon einfach schwer. Du hast gemerkt, Augsburg, die ja eigentlich so im Mittelmaß der Liga sind, wobei, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, die kommen uns schon verdammt nah, die waren halt einfach deutlich befreiter, die waren deutlich unbekümmerter, lockerer unterwegs. Die haben auch, glaube ich, ganz anders gespielt, als Riera es erwartet hatte. Er hatte ja dann auch wiederum in der Pressekonferenz nach dem Spiel, wo er dann gefragt worden ist, warum denn kein Götze und so weiter, wo er dann auch gesagt hat, so naja, er hatte Götze halt erstmal draußen gelassen, weil er halt erwartet hat, dass Augsburg anders spielt und er wollte da halt eben wieder, wie er es immer so schön sagt, einen bestimmten Charakter haben. Das war halt für ihn dann halt in dem Fall eher Usun. Und dann war so, glaube ich, sein Plan, mit Götze irgendwie später zu arbeiten, der sich dann aber ein Stück weit erledigt hat, dadurch, dass Augsburg halt ganz anders gespielt hat, als man es an dieser Stelle jetzt erwartet hat. Kann man sich die Frage stellen, hat der Trainer von Augsburg da jetzt einfach so einen guten Job gemacht, dass er da jetzt quasi eine Variante gefunden hat, die keiner erwartet hat? Oder hat man da einfach irgendwie im Scouting vorher nicht richtig hingeguckt? Aber gut, das sind jetzt wahrscheinlich die Kleinigkeiten, über die man dann irgendwie sprechen muss.
Man muss es, ganz kurz, das nur aufzugreifen, René, was du auch schon gesagt hattest bezüglich des freien Aufspielens. Du merkst, die Eintracht ist komplett verkrampft und auch das Thema, dass die viel untereinander und miteinander zu tun haben und irgendwie die Köpfe nicht frei sind, merkst du ja dann schon auch an so Situationen wie es ist schon irgendwie befremdlich und seltsam, auch wenn das vielleicht die Mentalität ist, da nicht mega auszurasten, wenn man ein Tor fällt. Aber das nach dem 1-1, so diese Liturgie, so als hättest du irgendwie entweder das 25. Tor gemacht und läufst zurück und es geht um gar nichts mehr. Oder du machst sozusagen den Anschlusstreffer nach dem 5-0 Rückstand. Also irgendwie da merkst einfach, die Köpfe sind überhaupt nicht frei. Der Vorteil bei Augsburg tatsächlich, du hast schon angesprochen, die können nichts mehr verlieren. Da ist nach unten hin ist nichts mehr möglich. Oder war rein rechnerisch vielleicht vorher noch, aber eigentlich nicht mehr. Und nach oben hin letzte Chance. Und die haben ja auch die letzten Wochen oder die letzten Spiele eigentlich performt. Die haben, glaube ich, gegen Hoffenheim unentschieden gezogen. Die haben gegen Leverkusen, glaube ich, den Spieltag vorher sogar gewonnen, 2-1. Und ja. Dann kam die Eintracht verunsichert. Und das hast du auch in der ersten Halbzeit total gemerkt, dass da das gar nicht funktioniert hat und oder an vielen Stellen nicht funktioniert hat. Und ich fand, in der zweiten Halbzeit war es tatsächlich ansehnlicher. Ich weiß nicht, ob es unbedingt an den Wechseln lag oder am generellen, wahrscheinlich irgendwie schon, ne? So eine Mischung aus allem. Die Mannschaft hat irgendwie ein bisschen besser zusammengefunden. Uzun hat tatsächlich da noch ein paar Situationen gehabt, die mir sehr gut gefallen haben. Und insbesondere natürlich schon so ein Laufweg. Da merkst du dann auch, ja, gerade vor dem 1-1, dieser Laufweg von Knauf, ich glaube, es war ja eigentlich knapp von 16er zu 16er, das zeigt schon, dass auch sowas dann mal gemacht werden muss. Klar, Augsburg ja, auch katastrophal verteidigt.
Ich wollte gerade sagen, also er kriegt irgendwie, also erstmal muss man sagen, auch da wieder, weil wir es gerade eben hatten, Skiri ist, glaube ich, derjenige, der den Augsburger dann auch stellt und den Ball dann quasi blockt. Und dann holt sich Knauf den so bei, weiß ich nicht, 20, 22 Metern vor unserem Tor und kann relativ unbekümmert dann da reinlaufen, wird quasi auch nur begleitet und nicht wirklich da jetzt großartig abgedrängt. Du siehst ja sogar noch Brown, der dann da auch noch irgendwie mit vorläuft. Und klar, das ist dann gut rausgespielt, dass du dann einen Uzun in der Mitte hast, der dann anspielbar ist, der auch die Übersicht hat, der sieht, dass ein Doan da ist und natürlich Doan dann auch mit seiner Abschlussstärke, der ja dann auch nach dem Wechsel oder nach seiner Einwechslung nicht in dieser zentralen Position, sondern eher auf dieser Außenposition für Amaimouni dann gespielt hat. Also da hast du schon gesehen, was halt einfach an Möglichkeit in diesem Kader drinsteckt, wenn man dann halt einfach mal diesen ganzen Wahnsinn im Kopf irgendwie so ein Stück weit ignoriert. Und da stimme ich dir vollkommen zu, dass diese Mannschaft sehr, sehr verkopft ist und man da es auch nicht geschafft hat, mit diesem Trainerwechsel da jetzt irgendwie diese, ja, wie soll ich es nennen, ich würde es jetzt als Barrieren beschreiben, in diesen Köpfen zu lösen, weil aber, glaube ich, auch Riera selbst auch ein Trainer ist, der sehr anspruchsvoll ist, was taktisches Verständnis, Stellungsspiel und so weiter angeht. Also man hat jetzt quasi den einen Trainer, der sehr viel taktisches Know-how verlangt, getauscht gegen einen, der auch taktisches Know-how verlangt, nur mit dem Unterschied, der eine gibt halt sehr outspokene Pressekonferenzen und der andere ist halt eher so ein demütiger Mensch gewesen. Das ist der einzige Unterschied. Aber ich glaube, dieser Anspruch und du musst als Spieler wahnsinnig viel beachten, im Kopf haben und so weiter, das ist halt weiterhin da und damit kommen die halt absolut nicht zurecht. Ja, aber in dem Moment...
Findest du, aber ist das tatsächlich so? Ist Riera jemand? Weil ich finde eher, du hast schon auch vom Spielerischen her, gerade die Anfangswochen hast du ja komplett abgespeckt. Du hast ja komplett diese komplizierten Spielzüge eigentlich rausgenommen, hast das nur noch auf, spiel den sicheren Pass.
Ja, was aber ja auch nicht weniger kompliziert ist. Also nur weil es jetzt irgendwie einfacher erscheint, dich da jetzt irgendwie akribisch dran zu halten mit, du musst irgendwie in dem Bereich stehen, du musst irgendwie den einfachen Pass spielen, du musst das nicht tun, du sollst das doch tun. Also es ist ja schon so, dass da, glaube ich, auch nach wie vor ein relativ hoher Anspruch da ist, nur halt eben nicht auf, wir wollen jetzt hier irgendwie die Kür schlechthin aufs Eis zaubern, sondern halt eben auf diese einfachen Dinge, aber es ist ja trotzdem anspruchsvoll. Es ist ja trotzdem auch ein schnelles Spiel. Also es ist ja nicht so, nur weil du sagst, es ist jetzt irgendwie, spiel den einfachen Pass, das Drumherum ist ja nach wie vor genauso kompliziert wie vorher auch.
Wobei man schon gesehen hat, auch so eine taktische Umstellung, und das hatte ich mir eigentlich gewünscht, dass ich das unter Riera viel häufiger sehe, weil das hat bei Topmöller ja am Ende dann gar nicht mehr funktioniert. Gerade dieses starke Anlaufen, zweite Halbzeit, war dann, fand ich, insbesondere gegen so einen Gegner wie Augsburg, die damit ja riesige Probleme haben, wenn du im Endeffekt ein bisschen aggressiv anläufst, gemeinschaftlich, das darf natürlich nicht nur einer machen, sondern das sind ja Sachen, die hoffentlich auch dann gut trainiert und gut vorgegeben werden. In der zweiten Halbzeit hat mir das aber gar nicht schlecht gefallen, was die Eintracht tatsächlich in der Lage ist, ein Gegner, der jetzt nicht die individuell hochklassigsten Spieler im Kader hat, die das alleine lösen können, sondern eher eben nicht das 1 gegen 1 gehen, sondern den sicheren Pass versuchen zu spielen, die Passwege zuzustellen, anzulaufen und rucki-zucki passieren die Fehlpässe. Du startest schon in der Hälfte des Gegners und kannst normalerweise dann auch gefährliche Situationen erarbeiten. Ich finde, das haben wir nicht hinbekommen und der Riera gegen diese ganzen Mannschaften, die da unten drin standen jetzt. Jetzt hast du eigentlich gegen jeden gespielt, der gegen den du hättest gewinnen müssen, der in der Tabelle irgendwo unten stand, und hast daraus aus diesem ganzen Benefit hast du fast nichts gezogen an oder relativ wenig an Punkten gezogen, muss man tatsächlich offen so sagen. Und das ist eigentlich, wenn du da bei diesen Gegnern eigentlich diese konsequente Drucksituation aufbaust, weil die einfach von spielerischen her es nicht eigentlich hinbekommen, das alleine zu lösen. Ich sag mal, gegen die Bayern, wenn du da zu hart Pressing spielst, da kann es dir schon passieren.
Halt eher, ne?
Genau. Dann sind dann die individuellen Spieler so stark, die lassen dich stehen, dann ist er auf einmal alleine kann sich noch die Passgegner aussuchen. Das geht nicht, ne? Da funktioniert das nicht. Gegen die unteren Mannschaften funktioniert das im Normalfall schon. Wir haben es aber irgendwie nicht hinbekommen, diese einfachen Fußballtechniken auf den Rasen zu bringen. Das ist eher das, wo ich sage, Riera, das habe ich von dir eigentlich erwartet, dass genau das. Topmöller, du hast da immer dein Problem irgendwie damit gehabt, bei Riera, der gesagt hat, ich will es einfach, ich will den noch sozusagen, na, den einfachen Fußball ist der falsche Ausdruck, du hast vorhin ja gesagt, trotzdem nicht einfach, aber den etwas geradlinigeren, ich gebe dir genau vor, wenn der Gegner hat, läufst du drauf und dann machst du das jetzt einfach und denkst nicht drüber nach, was könnte ich noch machen, und das finde ich hat tatsächlich so nicht gut funktioniert. Und jetzt hast du natürlich das Problem, 31. Spieltag, dir ist, ich sag jetzt mal, Freiburg sowas von auf der Pelle. Augsburg zum Glück jetzt mit dem 1-1, muss man glücklicherweise noch sagen, sind es trotzdem jetzt noch 6 Punkte bei 3 Spielen. Da wird hoffentlich nichts mehr anbrennen bei dem Torverhältnis.
Die Wahrscheinlichkeit nicht mehr ganz so groß.
Genau.
Die haben minus 16 das Torverhältnis. Ja.
Und wir minus 2 oder sowas. Also ja. Da dürft normalerweise in der Hinsicht, und die haben auch, glaube ich, nicht das ganz einfache Restprogramm bei uns, aber trotzdem, jetzt hast du schon wieder die Problematik, du spielst jetzt noch gegen Hamburg, dann hast du, was ist dann, Freiburg oder ist dann Dortmund, ich weiß es nicht, Freiburg sei schon, Dortmund
Stuttgart.
Und
nee, wir haben, Stuttgart. Wir haben Hamburg, Stuttgart. Dortmund und Stuttgart ist dann das letzte Spiel. Augsburg hat noch Restprogramm, Bremen, Gladbach und Union.
Ja.
Also, ja. Ist jetzt auch kein super schweres Restprogramm, auch nicht unbedingt ein super leichtes. Je nachdem, wann sie gegen wen spielen, müssen die anderen halt auch gewinnen, weil die halt auch noch, ne, die sind jetzt Bremen, Union, Gladbach sind jetzt alle punktgleich mit 32 Punkten, sind somit einen Punkt vor Köln und HSV, die ja auch noch irgendwie jetzt dann da unten mit rumhängen. Also die wollen auch alle zumindest mal noch einen Sieg einfahren, um sich irgendwie von diesem Abstiegsplatz oder von diesem Relegationsplatz da unten fernzuhalten. Also je nachdem, wann du da auf wen triffst und wie es für den dann in der Tabelle steht, wird das für die auch ein hartes Spiel. Also ich würde mir jetzt keine großen Sorgen machen, dass Augsburg jetzt uns super gefährlich ist. Wir können gleich nochmal drüber reden, wie viel Punkteausbeute wir aus unseren letzten 3 Spielen da noch sehen. Es wird halt auf jeden Fall nicht einfach. Freiburg ist definitiv der gefährlichere Gegner da jetzt dann für uns. Ja, die jetzt auch kein super einfaches Restprogramm haben und die ja noch das Halbfinale in der Euroleague jetzt auch noch dazwischen haben. Also die sind vielleicht auch irgendwie mental noch ein bisschen woanders. Müssen wir einfach gucken. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal nur auf uns gucken, muss man halt sagen, und es ist jetzt nichts Neues, diese Leistung, die man als Mannschaft gezeigt hat gegen Augsburg, die doch, ja, die ein gutes Spiel gemacht haben, die jetzt aber trotzdem, auch wenn du dir mal den Kader und die Kaderwerte und die Einzelspieler anguckst, doch deutlich eigentlich von uns zu schlagen gewesen wären, haben wir in Summe kein gutes Spiel gemacht als Mannschaft. Und es waren halt auch einfach wieder zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. Also, ne, wir schaffen es einfach nicht über, ja, 90 Minuten wirst du in Summe vielleicht nie schaffen, aber zumindest mal über 60, 70, vielleicht auch 80 Minuten eine einheitlich hochwertige Leistung da irgendwie hinzubringen, sondern es sind immer mal gute, ja, vielleicht auch nur 40 Minuten, aber das ist halt einfach zu wenig.
Ja, da muss dann zumindest alles passen, dass vorher keins gefangen haben, dann reichen die vielleicht auch, aber wie du schon sagst, es ist schade, weil das natürlich jetzt hier so die letzten Chancen sind, da oben mitzuspielen, das siehst du nicht, gerade wenn du den Anfang siehst, ne, du komm aufs Feld und erstmal so als wären sie gelähmt, als wird vielleicht auch der Druck zu groß, du hast schon gesagt, vielleicht ist auch die Erwartung zu groß und das lähmt dann. Ich muss sagen, es gefällt mir leider in zu großen Teilen gar nicht, was wir da teilweise, also wirklich, ja, zu großen Teilen nicht, was wir sehen. Und das liegt nicht nur dran, und du kannst jetzt auch langsam nicht mehr die Ausrede bringen, naja, wir haben ja so ein riesen Verletzungspech, weil da sind viele jetzt wieder zurückgekommen, es sind viele wieder, die auf dem Platz stehen könnten. Du hast im Endeffekt dann auch diese Wechsel, wo du sagst, hast eine riesen teure Bank da sitzen und irgendwie kriegen die doch ihre Spielzeit dann nicht so, wie man sie erwarten könnte. Macht mir auch ein bisschen für die Zukunftsplanung, bin ich einfach gespannt, was da passiert. Merkst ja auch dann an so Transfers, was jetzt so, naja, ich sag mal, an denen du interessiert warst, die sich vielleicht dann jetzt schon mal umentschieden haben für andere Vereine, zeigt schon so ein bisschen einen Ausblick, dass das ein komplizierter Transfersommer werden kann, zusätzlich zu dem Ganzen, was du eh hast. Ne? Wie geht's weiter? Ist der Trainer tatsächlich der richtige Mann für diese ganze Gruppierung? Und. Wir werden die Abschlusssitzung schieben wir ja sowieso auf in, was weiß ich, 4 Wochen oder sowas, und dann können wir das in Ruhe besprechen.
Also du musst da eine sehr umfangreiche Analyse machen. Das ist aber, also das fängt mit Sicherheit jetzt in der Vorbereitung jetzt für den Markus Krischer und so weiter schon an, aber ich würde mich jetzt erstmal drauf fokussieren, auf das, was jetzt in diesen 3 Spielen noch irgendwie ist, weil du kannst halt zumindest dein Saisonziel, wir wollen international auch in der nächsten Saison spielen, kannst du halt noch erreichen. Du musst dich halt jetzt wirklich, 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 wirklich auf den Hosenboden setzen. Aber klar, du musst im Sommer diese komplette Analyse machen und die Frage an vielen Stellen stellen, warum ist das so gelaufen? Wie zufrieden können wir damit sein? Was können wir tun für die Zukunft? An irgendwelchen Transferspekulationen mit von wegen, ja, die Eintracht war hoch interessiert an dem und hatte quasi schon die Unterschrift, aber er hat sich dann dagegen entschieden, weil, ja, mein Gott, da gebe ich jetzt nach dem 30. Spieltag oder nach dem 31. Spieltag, da gebe ich halt jetzt auch nicht mehr irgendwie einen Mäusefurz drauf. Das ist mir jetzt gerade vollkommen egal. Ja.
Das finde ich auch sehr gut, und dementsprechend nehmen wir doch noch eine positive Sache aus dem Augsburg-Spiel mit. Zetterer hat eine sehr solide Leistung gezeigt, hat tatsächlich da gut gehalten. Jemand, der ja auch häufiger mal in die Kritik gekommen ist. Stellungsspiel war auch an 2, 3 Stellen, wo man sagt, da bitte nicht so im Strafraum rumfallen, wenn die Standards kommen. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr, sehr solide Leistung und auch ein paar wirklich schöne Paraden dabei. Das ist schon mal wichtig. Ich glaube, das ist tatsächlich auch sowas, worauf du ein gutes Gerüst aufbauen kannst. Und wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass du den Skiri positionsfremd hinten in die Abwehr, in die IV besser einsetzen kannst. Er hat mir besser gefallen als bei jedem Spiel in der, auf der 6er-Position. Das ist schon bitter eigentlich, aber ja, das ist so. Und müssen wir gucken. Im Endeffekt ist für mich wichtig, die Sachen, die ich hier rausgezogen habe aus dem Spiel von Augsburg, ist, Usun ist ein entscheidender Spieler. Er muss spielen. Das ist für mich jemand, der auf jeden Fall, wenn er fit ist, der muss auf den Platz. Ich finde auch, dass ein Brown wieder sehr solide gespielt hat. Bei Koch, der ist auch, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Das ist auch sowas, was mir in der Nachbetrachtung unbedingt notwendig ist. Aber da wollen wir uns jetzt auch nicht mit der Thematik zu sehr auseinandersetzen. Christensen dass er jetzt wieder mal
war super wichtig.
Tolle Sache, tolle Story und auch, stell dir mal vor, das Tor wäre noch am Ende reingegangen. Klar, abgefälscht und so weiter. Ja,
das wäre vollkommen egal gewesen, wenn das einfach gewesen wäre, die Story, Christensen ist back und dann haut er dieses Ding da rein, vielleicht sogar am Ende noch den Siegtreffer dann. Also das wäre schon einfach eine sehr runde Story gewesen. Ich glaube, das wäre auch so ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis gewesen, mit dem du jetzt wirklich nochmal Motivation in die Mannschaft, aber auch in die Fans hätte es bringen können. Wir haben ja auch letzte Woche darüber diskutiert, wie das denn ist. Und es war ja auch so ein Statement von Riera nach dem Leipzig-Spiel, dass die Mannschaft da jetzt irgendwie auch die Fans wieder irgendwie mit anzünden muss. Das wäre so eine Situation gewesen. Es ist halt sehr schade. So ist es wieder so ein, hast nichts gewonnen, hast aber auch am Ende des Tages nichts verloren, ist wieder so ein, wir sind immer noch nicht in der Saison richtig angekommen, Spiel, was halt am 31. Spieltag halt wahnsinnig ärgerlich ist.
Sehr schön, wir sind nicht in der Saison angekommen. Aber Christensen, das war nur das Thema. Ich glaube, dass er auch ja mit seinen Aktionen und mit seiner Gestik und der ist ja auch, dass der zum Publikum hingeht und sagt, auf jetzt, wir brauchen euch. Das ist ein Lautsprecher, den du mal wieder brauchst. Das ist tatsächlich was. Ich hoffe, dass wir hier ihn im nächsten Spiel tatsächlich noch ein paar Minuten mehr sehen als die 8 hier, die er jetzt gespielt hatte.
Ja.
Das wird mir gut gefallen. Einfach um ein bisschen, man muss ja auch was Positives, wir können ja jetzt hier nicht nur reden, oh Mann, was war denn das wieder? Auch das Pressingverhalten sah wirklich in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut aus. Da auch Hamburg hätte damit riesige Probleme, wenn wir das konsequent am Wochenende spielen. Also schauen wir mal.
Ja.
Im Endeffekt, es gibt auch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, aber auch viel Dunkles, über das wir uns gerne ärgern dürfen.
Ja, das hast du Hamburg gerade eben schon erwähnt, dann lass uns doch da auch mal hingucken. Das ist jetzt der nächste Gegner und das ist natürlich so ein Spiel, wo viel Emotionen drinsteht, zum einen, weil wir seit Ewigkeiten mal wieder gegen den HSV spielen dürfen. Es ist das vorletzte Heimspiel der Saison. Es ist Samstag 15:30 Uhr. Es sind, glaube ich, weit über 20 Grad gemeldet. Also eigentlich alles, was für so ein Fußballfest da ist. Also Motivation, glaube ich, auf den Fanrängen könnte vorhanden sein. Ist jetzt die Frage, ob die Mannschaft das irgendwie leisten kann. Und du musst natürlich dann da jetzt auch wieder so ein Stück weit aufstellungstechnisch gucken. Zum einen das, was wir gerade eben, als wir über Augsburg gesprochen haben, besprochen haben oder festgestellt haben, dass du halt einfach so ein paar Positionen hast, wo du halt dir überlegen musst, gibt es da vielleicht irgendwie den einen oder anderen, der da gerade irgendwie besser in Form ist. Und dann musst du natürlich auch gucken, wie du mit Verletzungen ist jetzt vielleicht nicht das Thema, aber dann hattest du jetzt einen Doan gegen Augsburg, der gerade wahnsinnig uns in der zweiten Hälfte geholfen hat, der ja auch das Tor gemacht hat, den du aber gegen den HSV nicht hast, weil er hat halt in Augsburg die 5. gelbe Karte bekommen und darf sich das Ganze jetzt halt erstmal von draußen wieder angucken. Also da musst du jetzt wieder eine Alternative finden.
Ja, das ist halt schon bitter. Das war ja die Aktion sofort nach der, ich glaube, war gerade eine Minute
Minute. Auf der einen Seite schön zu sehen, dass du halt einen Spieler hast, der dann auch direkt sagt von wegen so, nee, Moment mal Leute, hier ist jetzt erstmal vorbei mit, ihr könnt machen, was ihr wollt. Auf der anderen Seite ist es halt doof, weil er halt die Karte genommen hat. Muss halt jetzt irgendwie kompensieren. Was ist denn so dein Blick auf dieses HSV-Spiel am Samstag? Wie groß ist die Vorfreude?
Also die Vorfreude ist auf jeden Fall schon da, weil du auch einen HSV hast, der total verunsichert aus den letzten Wochen kommt. Ne? Ich glaube, die haben jetzt 6 oder 7 Spieltage nicht gewonnen, haben viele Spiele auch wirklich da, also im letzten Monat, glaube ich, haben sie, ich habe es vorhin nachgeguckt, gab es erste,
letzte
25.
Sieg.
Spieltag haben sie gewonnen gegen Wolfsburg.
Ja.
Und danach dann unentschieden Köln gegen Dortmund verloren.
Knapp.
Darf man natürlich Augsburg unentschieden.
Ja.
Dann eine richtige Packung gegen Stuttgart. Ja. Dann Bremen 3-1 und dann auch gegen Hoffenheim. Natürlich auch ein hartes Programm. Ne? Da merkst du im Endeffekt, die haben gegen die ganzen aus der oberen Riga auch mitgespielt und dann auch verloren. Außer Bremen sind ja die anderen tatsächlich alle unter den ersten 6 dann anzuordnen. Ja, das muss man schon sagen. Also das wird trotzdem, glaube ich, für die sehr, sehr schwierig, weil es für die um alles geht. Ne? Die sind, glaube ich, hier Platz 15, ja. 31 Punkte, müssen da unbedingt jetzt aufpassen, dass sie ja nicht hinten reinrutschen. Und für jemanden, der im Endeffekt als Aufsteiger so lange nicht da war, und da, ja, da für die ist das nochmal, glaube ich, für den Kopf richtig schwierig. Also ja. Ich hoffe, wir nutzen es aus, also, und sind nicht wieder, bitte, bitte, liebes Hamburg, damit du dich sichern kannst, schieß auf unser Tor. Das hoffe ich, dass wir diese Eintracht, das Eintracht-Gesicht am Wochenende nicht sehen. Aber dadurch, dass ja für uns auch um noch viel geht, ist das eigentlich meine Hoffnung, dass die individuelle Stärke sich dann durchsetzt und wir hier tatsächlich nochmal 3 Punkte mitnehmen bei dem Spiel. Weil in den anderen 2 Spielen, die dann noch folgen, wird es schwierig. Da kann man wahrscheinlich von Glück reden, wenn es noch 1 Punkt aus den anderen 2 Spielen dann für die Eintracht sind. Und das brauchst du, glaube ich, um am Ende hier internationales Geschäft dann anzunehmen, ja, und sicher zu machen.
Muss eigentlich jetzt die gleiche Anzahl von Punkten holen, wie sie Freiburg holt, in der Hoffnung, dass dich dann die Tordifferenz dann da irgendwie rettet. Ja.
Es sind 4 Punkte, brauchst du. Aus den letzten 3 Spielen brauchst du 4 Punkte, dann sollte das funktionieren.
Ja, ja.
Weil ich glaube auch nicht, dass Freiburg aus den 3 Spielen, du hast schon gesagt, ist auch jetzt nicht das leichteste Programm und auch für, es geht ja hier für viele, die spielen ja auch noch gegen Hamburg.
Also Freiburg spielt jetzt erstmal am Donnerstag gegen Praga, ist das Hinspiel bei Praga. Je nachdem, wie das ausgeht, sind die ja dann vielleicht auch am Wochenende unterwegs. Wobei ich halt eigentlich auch will, dass die am Wochenende da jetzt nicht irgendwie das Ding abschenken, weil die spielen halt am Sonntag gegen Wolfsburg. Ganz ehrlich, das hat mich schon so ein bisschen geärgert, dass da, ich glaube, St. Pauli und Union da ihre Punkte nicht geholt haben, um Wolfsburg da irgendwie weiter unten drin zu festigen. Also, ne? Das sollen sie schon noch irgendwie, dann spielt Freiburg nach dem Rückspiel auch gegen den HSV. Je nachdem, wie es dann für den HSV steht, wird es halt auch eher anstrengend. Und dann haben die ihr letztes Spiel zu Hause gegen Leipzig. Ja, also da kannst du halt auch, der letzte Spieltag kann halt dann auch wieder so dir komplett die Suppe versalzen oder halt auch nicht, je nachdem, um wie viel es dann für Leipzig am Ende dann auch noch irgendwie geht. Und das Gleiche haben wir ja dann mit Stuttgart. Also die sind ja auch so beide so, ne, mal Dritter, mal Vierter, mal Vierter, mal Dritter. Das wird halt schon auch ein spannendes Fernduell wieder. Habe ich eigentlich auch unterm Strich gar keinen Bock, dass es am letzten Tag dann wieder darum geht, wir gegen Freiburg, wer steht irgendwo besser in der Tabelle und dass du dann wieder irgendwie so die Live-Tabelle bis zur 92. Minute dann unter Umständen dir ständig angucken musst. Kotzt mich jetzt schon an, wenn ich darüber nachdenke.
Aber genau, also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird es so kommen, René. Aber gut, bleiben wir doch mal beim Spiel vom Samstag. Wie ist es denn bei dir? Wie ist denn deine Vorfreude auf das Spiel?
Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel gegen den HSV. Das war ja in der Hinrunde schon in Hamburg einfach ein geiles Ding. Allein wenn du dir diese Stimmung und so weiter dann da anguckst, war ja dann am Ende ein 1:1 Unentschieden, wenn ich mich nicht komplett vertue. Aber ich habe richtig Bock auf dieses Spiel, auch wie gesagt mit den ganzen Vorzeichen. Ne? Es soll schönes Wetter sein, es ist Samstag 15:30 Uhr, es wird auf jeden Fall laut werden. Der HSV, also der Auswärtsblock, wird voll sein mit HSV-Fans. Also ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ich hoffe halt sehr, und das ist so der einzige Punkt, der mir so ein bisschen da aufs Gemüt schlägt, ob die Eintracht, ob die Mannschaft sich von dieser Stimmung auf den Rängen halt irgendwie anzünden lässt, weil ganz ehrlich, 90 Minuten nochmal irgendwie so eine verkopfte, blutleere Leistung da auf dem Feld, gerade bei einer Partie, die so viel Emotionen einfach rundherum irgendwie anbietet, da habe ich keinen Bock zu. Das verkrafte ich nicht.
Ja.
Ansonsten ist meine Motivation echt groß. Ich habe auf dieses Spiel, wenn ich jetzt auf die letzten 3 gucke, irgendwie am meisten Lust. Dortmund immer ein schwieriges Ding und am letzten Spieltag gegen Stuttgart, boah, das kann halt auch nochmal eine richtig harte Nuss werden, oder wenn es halt für die dann am Ende um nichts mehr geht und sie dann das Pokalfinale im Blick haben. Das ist auch, glaube ich, nach dem letzten Spieltag, oder? Man weiß ja nie, was der DFB sich da einfallen lässt. Also dann könnte das halt auch einfach nochmal ein richtig spannendes Ding werden, aber von den dreien freue ich mich jetzt tatsächlich auf dieses Spiel gegen den HSV mit am meisten.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja offen auch drüber sprechen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Eintracht hier performen kann. Und du hast recht, ja, 1-1 ging das Hinspiel aus. Wäre an der Stelle, finde ich, unter den Vorzeichen gerade wie, ich sag mal, Hamburg schwimmt halt wirklich total. Und auch wenn wir keinen guten Fußball spielen, auch wenn wir teilweise extrem verkopft sind und es nicht hinbekommen, hier über 90 oder 70 Minuten eine geile Leistung zu zeigen, muss es eigentlich für eine Hamburger Mannschaft, die so verunsichert sind und die im Endeffekt mit dem Rücken zur Wand stehen, da ist es für uns echt, da schätze ich die Chancen relativ gut für uns ein, dass sich die individuelle Klasse durchsetzt. Aber
ja, aber auf der anderen Seite, und da, ne, gebranntes Kind scheut das Feuer, da hatten wir dann auch diese Dinger vor gar nicht allzu langer Zeit, wo wir gesagt haben, oh, Bremen, die haben seit 3 Monaten zu Hause kein Tor mehr geschossen. Das sollte die individuelle Klasse der Eintracht ausreichen. Ja, dann haben wir 3 von denen kassiert.
Das war aber auch, wo wir jedes Spiel 3 gefangen haben.
Ja.
Jedes, mindestens 3.
So.
Also das war keine Kunst. Da hätte, glaube ich, hier auf dem Bolzplatz Kreisliga, da hätte die Eintracht da sogar 3 gefangen. Ne? Also das ist im Endeffekt was, wo man ja sagen muss, da hat sich ja schon was dran geändert. Dass du nicht mehr die, wie sagt man, Schießscheibe der Liga bist oder wie gibt es doch irgendwie so einen Ausdruck.
Schießbude der Liga.
Schießbude der Liga, danke. Also da muss man tatsächlich sagen, das hat sich ja schon verbessert. Was du halt leider verlernt hast, ist dann diese...
Das Tore schießen.
Ja, auch diese Brücken, diese Wege, das wirkt dann manchmal so abgehackt und die Abwehr funktioniert irgendwie schon. Im Mittelfeld ist 90% Schrott, was da dann passiert. Vorne die Stürmer sind dann irgendwie, kommen die Bälle überhaupt nicht mehr an im letzten 16 oder 20 Metern sogar. Also das waren immer so Bereiche und das hat auch Herrera noch nicht hinbekommen, dass das wirklich flüssig und nach wirklich tollen Automatismen aussieht. Aber das muss es auch, glaube ich, gegen Hamburg nicht. Da muss man tatsächlich ehrlicherweise sagen, hier geht's auch mit, dann musst du überlegen, stelle ich jemanden rein wie Johnny Burkhardt vorne, der einfach auch mal diese Körperlichkeit, einen Ball verarbeiten, nehme ich lieber einen Calumuendo, der eben den tiefen Lauf eher geht, stelle ich den eher auf außen, muss der da vorne drin sein, wen ich auf jeden Fall spielen sehen, wir kommen sicherlich gleich noch zur Aufstellung, aber das ist im Endeffekt was, das muss ja schon von der Taktik her ein bisschen berücksichtigt werden, dass du hier eigentlich gegen, das hätte ich auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, gegen Augsburg war es ja auch schon ein Thema, wo wir schon drüber gesprochen haben, warum läufst du nicht früher an, warum machst du nicht das? Der Trainer muss es am Ende ja entscheiden, da wird sich ja was dabei gedacht haben. Ich hoffe, dass die Entscheidungen ab der ersten Minute und nicht dann erst, wenn in der Halbzeit irgendwie umgestellt wird und da dann versucht wird, taktisch zu verbessern und nachzubessern, dass wir es hier schon hinbekommen, dass wir ab der ersten Minute eine Eintracht sehen, die zumindest irgendein Spielkonzept hinbringt, was funktionieren kann und was auf den Gegner abgestimmt ist. Und das war gegen Augsburg erste Halbzeit, sind wir ganz ehrlich und offen, hat es überhaupt nicht funktioniert oder in großen Teilen nicht funktioniert. Das wünsche ich mir schon, dass das diesmal bei Hamburg ein bisschen mehr ein Treffer ist. Weil dann, glaube ich, ist es auch für Hamburg super schwierig, hier bei uns was mitzunehmen.
Ja, also ne, die haben auf jeden Fall sehr hohen Druck, der HSV, wir allerdings auch. Ich glaube schon, dass die Verunsicherung bei denen, ja, also ich glaube schon, dass die Verunsicherung groß ist. Ich bin mir nicht so ganz so sicher, ob sie größer ist als bei uns, weil die sind natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger da irgendwie unterwegs und für die ist es auch schon ein Stück weit eine andere Ausgangslage. Es ist halt, ja, ich weiß es nicht. Also
guck mal, was das für eine Eintracht wäre, schon eine Katastrophe, wenn man nicht international spielt. Aber was wäre es denn für den HSV für eine Katastrophe, wenn die nach der Saison direkt wieder
runtergehen?
Ja,
wenn die dann wieder runtergehen, natürlich. Der Schmerz für die ist schon deutlich größer an der Stelle. Also es wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel. Die werden uns da ordentlich unter Druck setzen. Die werden auf jeden Fall fighten. Und ich glaube, da haben sie einen großen Vorteil uns gegenüber, die sind schon anders unterwegs, was so diese ganze Einstellung und mannschaftliche Geschlossenheit und so weiter angeht. Also die wissen halt schon, worum es geht. Und da habe ich halt nach wie vor das Gefühl, dass das bei unserer Mannschaft noch nicht so richtig angekommen ist. Auch wenn jetzt Robin Koch ja heute wieder, war glaube ich heute, auf Instagram nochmal irgendwie so ein Statement rausgegeben hat, so nach dem Motto, wir wissen, worum es geht und wir müssen jetzt irgendwie mannschaftliche Geschlossenheit für die Fans und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass die HSV-Mannschaft das mehr verinnerlicht hat und dass die da auch mit einer ganz anderen Einstellung da reingehen können. Und wenn wir dann da nicht befreit aufspielen können, dann wird es halt echt schwierig. Also es wird definitiv kein leichtes Spiel.
Schwierig wird es auf jeden Fall. Dafür kennen wir die Eintracht so gut, ja. Und dafür ist es auch einfach die letzten Wochen zu beschissen. Also es ist ja die Unzufriedenheit sowohl bei Fans, bei den Spielern, beim Vorstand, bei allen, kommt ja nicht daher, dass wir jetzt mal ein Spiel nicht so geil gespielt haben, sondern es ist ja ein roter Faden, der zieht sich ja durch und ist einfach nur ätzend. Ja. Ich glaube, da stimmt mir jeder zu. Die Saison ist einfach nur ein Krampf, ja, der hoffentlich bald endet. Und mit einem blauen Auge, nämlich du hast dich trotzdem international qualifiziert, dass da im Endeffekt ganz, 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 ganz viel Glück auch noch dazugehört, dass du es am Ende tatsächlich schaffst, dich hier noch international zu qualifizieren. Ja. Das ist das Minimalziel, was ausgerufen wurde. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es am Ende klappt. Du hast die Konstellation, sind wir jetzt durchgegangen. Was muss passieren? Wer spielt noch gegeneinander? Ja, am Samstag musst du jetzt den ersten Schritt machen, dass das ein extrem harter Kampf wird und dass du im Endeffekt auch sicherlich da kein Torfestival und auf einmal spielen sie alle befreit und alle hängen sich in den Arm und was weiß ich, keine Ahnung. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ich glaube auch trotzdem, dass die erkannt haben und das ist wieder, um wieder zurückzugehen auf, was nehmen wir denn positiv aus dem letzten Spiel von Augsburg mit? Du hast dich im Endeffekt irgendwie doch freigespielt in der zweiten Halbzeit. Du hast dir Torchancen erspielt, die tatsächlich, ich glaube sogar, Kalimuendo war doch sogar noch ein Abseitstor, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Der hatte noch ein Abseitstor, ja. Oder ein
genau, also,
Tor, was wegen Abseits nicht gegeben Abseits wurde, ja.
Genau, also da sind schon viele, viele Situationen drin. Du merkst, da geht schon auch was. Es ist zwar viel Stückwerk, und das muss jetzt reichen gegen Hamburg. Und dann kannst du, und was wir vorhin gesagt haben, durchwürgen, auch wenn es, du hast am Vortag, wenn der Basti jetzt hier wäre, würde er sagen, irgendwie irgendein schönes Beispiel. Ich kann es natürlich nicht so gut wie er, aber hast am Vortag gesoffen und am nächsten Tag musst du arbeiten, dann musst du halt trotzdem durchziehen und irgendwann ist dann auch wieder Wochenende, dann kannst du dich auch entspannen. Darauf hoffen wir jetzt hier mal, dass die Eintracht jetzt hier nach einer durchzechten Nacht am Samstag performt. Dann noch die Spiele gegen Dortmund und Stuttgart irgendwie über die Bühne bringt, dass wir am Ende tatsächlich auf dem internationalen Platz sind und dann kannst du auch mal diese ganze Geschichte auf Spielerseite sacken lassen. Der Vorstand und so weiter muss sowieso, es muss aufbereitet werden und so weiter, aber du hast es vorhin nämlich genau richtig gesagt, René, jetzt ist der schlechteste Zeitpunkt hier, jemanden an Pranger zu stellen oder du bist jetzt schuld, weil das nicht funktioniert.
Ja, jetzt auf gar keinen Fall.
Jetzt musst du im Endeffekt einfach durchbeißen, ziehen. Und man muss sagen, Riera hat ja dann auch schon irgendwo, zeigt Eier, muss man tatsächlich sagen, indem er so Situationen wie Arhoff oder Jupp dann hier spielt, ist auch ein Skiri die Position und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht so, dass er es nicht versucht. Ne? Das muss man ihm ja schon irgendwie auch lassen. Ob das dann immer so geil ankommt, ja, und ob es dann nicht heißt, Mensch Junge, mach das doch nicht in Spielen, wo du gewinnen musst, sondern das so Spielereien, das kannst du machen, wenn es am Ende eh schon abgeschenkt ist und da nichts mehr geht.
Ja, aber die Diskussion hatten wir ja auch letzte Woche und klar ist das natürlich ein valides Argument zu sagen, es geht jetzt um das Maximum aus dieser Saison noch irgendwie rauszuholen oder das Minimum, je nachdem, wie du es halt sehen willst. Und das heißt, wir erreichen einen Platz, der uns für die nächste Saison für Europa qualifiziert. Auf der anderen Seite, wenn halt deine Alternative ist, dass eigentlich deine Stammspieler oder deine High-Value-Spieler mit einem Theat, mit einem Burkhardt, mit einem Götze vielleicht auch gerade einfach diese Performance nicht bringen, dann ist es jetzt auch nicht, also wenn er dann sagen würde, ja, ich muss jetzt an denen festhalten, weil das sind halt jetzt einfach die Spieler mit dem höchsten Marktwert, die aber gerade nicht performen, dann wird er dafür auch abgestraft. Also er ist halt jetzt auch so ein Stück weit in dieser Situation, dass er sowohl die blöden Kommentare bekommt, wenn er jetzt sagt, na, die Spieler bringen die Leistung nicht, ich nehme sie raus und bringe halt die Spieler, die im Training gerade einfach zeigen, dass sie es wollen, und dann ist es vielleicht der 17-jährige Ahoff. Aber er kriegt genauso auch die Kommentare, wenn er an den Spielern festhält, und dann kriegt er von Leuten, wie auch unter anderem uns, gesagt, naja, dann lass doch die spielen, die halt einfach Bock haben, und setzt die anderen auf die Bank. Also egal, was er macht, das will ich einfach nur sagen, er wird so oder so die Schelte dafür kassieren.
Wenn es nicht funktioniert, klar.
Wenn es nicht funktioniert, klar. Wenn er am Ende des Tages, ne, wir hatten es vorhin, wenn Ahoff jetzt gegen Augsburg 2 Tore geschossen hätte, dann hätte er das keiner in Frage gestellt und hätte gesagt, das ist ein absoluter Boss-Move gewesen, whatever. Ja.
Ja, klar, bin ich bei dir. Auf jeden Fall. Das muss damit, das kann er aber gut mit umgehen, glaube ich.
Ja, ich glaube, dem ist das vollkommen egal. Wir regen uns dann nächste Woche hier wieder auf. wie stellen wir denn jetzt gegen den HSV auf? Also ich habe schon mal ein bisschen angefangen, etc. Brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Jawohl.
Brown auf der linken Verteidigerposition auch für mich. Klar.
Gesetzt, ja.
Skiri würde ich tatsächlich nach der Leistung gegen Augsburg und mangels Performance von Theat in den letzten Spielen auch wieder in die Innenverteidigung setzen. So.
Die Frage ist halt, wie fit ist Theat jetzt? Hat ein Spiel jetzt wieder gereicht, um dort wieder einen Kopf klar zu bekommen? Aber Skiri, wie du sagst, normalerweise hat er
ein gutes Spiel gemacht.
War in Ordnung zumindest. Ne? Es war jetzt nichts Überragendes, aber auch, du hast ja vorhin auch angesprochen, diese Abwehrsituation hat ja dann auch zum Tor geführt. Also ich sag mal, Skiri lassen wir auf jeden Fall auf dem Zettel machen.
So, was machen wir mit Koch? Ist natürlich dann bei dem nochmal eine ganz andere Nummer, weil er ja nicht nur Innenverteidiger ist und wir da vielleicht nicht so viele Optionen haben, aber er ist halt auch noch Kapitän. So. Nimmt man ihn deswegen dann jetzt nicht raus oder nimmt man ihn unabhängig davon raus, weil man sagt von wegen, ey Junge, das war halt einfach eine fürchterliche Leistung. Also kannst du es dir erlauben, den Kapitän rauszunehmen? Eigentlich müsstest du es.
Ja, aber es ist ja keine Alternative da. Also ich muss dir tatsächlich sagen, wenn jetzt hier die Bank drücken würde, wäre Koch der Erste, der auf die Bank gehört, egal ob er Kapitän ist oder nicht. Ja,
die Alternative wäre halt dann Amanda reinzubringen, der auch Licht und Schatten immer wieder ist am Wochenende gegen Augsburg auf dieser Rechtsverteidigerposition. Mhm. Ich weiß, du wolltest über positive Dinge sprechen, aber der hat mir gegen Augsburg auf dieser Rechtsverteidigerposition nicht gefallen. Nee. Da waren zu viele Lücken, das hat halt vorne und hinten nicht gepasst.
Ja, bin ich bei dir. Nee,
also bleiben wir bei Koch in der Innenverteidigung mangels Alternative und nicht wegen absolut Top-Leistung.
Definitiv, ja. Also Top-Leistung, da sind wir bei Koch tatsächlich im letzten Jahr oder so, wo er mal performt hat. Also das war die ganze Saison, war das nichts.
So, dann wird's spannend, Rechtsverteidigerposition. Ich würde in der Hoffnung, dass er mehr Minuten gehen kann, mit Christensen anfangen, weil ich glaube, du brauchst einfach da auch nochmal diese Motivationsskills, Mentalität, der wird nicht über die vollen 90 Minuten gehen können, aber ich hätte ihn gerne lieber am Anfang drin, der dann auch die Leute so ein bisschen wachrüttelt, als in den letzten 20 Minuten.
Ich sag dir aber eins, der würde das auch durchbeißen, wenn du den nicht auswechselst.
Wenn du den
nicht
aktiv auswechselst, dann rennt der 90 Minuten da durch und muss danach dann auch irgendwie, weiß ich nicht, 2 Nächte in die Eistonne und irgendwie mit 800 Kilogramm Ibuprofen irgendwie behandelt werden, aber der wird die 90 Minuten, wenn du den nicht auswechselst, wird er die durchbeißen. Der rennt so auch in der 89. Minute noch einen Sturmlauf von hinten raus, also das zieht er auch durch. Das
aber
ist mir
das
vollkommen klar.
Bin ich voll bei dir, den auch von Anfang an zu stellen und dann auch zu versuchen, gleich wach, gleich richtig, richtig Vollgas. Im Endeffekt auch, um die Fans mitzunehmen. Ne? Das ist schon so eine Situation, das sind 1-2 Situationen von Christensen und die Fans sind sofort wach, sind dabei, werden motiviert. Das würde ich mir auf jeden Fall direkt für den Anfang schon geben, anstatt dann irgendwann erst einzuwechseln.
Ja, so. 6er-Position ist für mich auch gesetzt, auch mangels Alternativen, ich würde Larsson spielen lassen.
Ja. Ja, wie du sagst, also da ist ja tatsächlich, wo du jetzt sogar Skiri in die Innenverteidigung gestellt hast, der
hast
ja
du
sowieso
noch weniger Schrott. Alternativen. Ich muss aber auch sagen, Larsson hat jetzt gegen Augsburg auch kein so wahnsinnig schlechtes Spiel gemacht. Es war nicht sein bestes Spiel, aber es war jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht.
Ja, genau.
Also ich habe schon schlechtere von ihm gesehen, sagen wir es.
Ja.
So.
Also ich glaube auch, das ist, da sind wir wieder wie bei allen, das können wir wahrscheinlich als Nebensatz zu allen von diesen Spielern sagen, in der Saison ist Larsson einfach auch nie in Form gekommen, er ist nie richtig reingekommen und auch in dem letzten Spiel war es auch eher so, oh Mann.
Ja, den Zettel kannst du halt wirklich bei vielen irgendwie dran kleben und auch da muss man dann sich die Frage stellen, nach der Saison, was ist der Grund dafür? Ist es der Spieler? Ist es das System? Ist es der Trainer? Ist es die Mannschaftszusammenstellung? Wen müssen wir dafür böse angucken? Was sind die Alternativen, die wir haben? Das sind alles Fragen, die du dir sehr umfangreich nach diesem letzten Spieltag stellen musst und dann auch, ne, ja, auch vielleicht dank der WM so ein bisschen mehr Zeit hast, dann da auch in eine tiefergehende Analyse einzusteigen, wobei auch, na, je nachdem wie die WM für welches Land auch wie läuft, werden die Spieler, die du dann vielleicht auf dem Zettel hast, auch nicht günstiger im Verlaufe.
Also, Stimmt, ja, auf jeden Fall.
Aber das ist jetzt keine Frage, die man sich jetzt stellen muss, aber ich gebe dir recht, diesen Zettel gemessen an der Saison war das nicht sein bestes Ding, das hast du bei vielen.
Ganz kurze Frage, weil du sagst, mangels Alternative, eine Alternative für dich Højlund und zurückzuziehen ist es nicht. Also Larsson sozusagen durch Højlund und zu ersetzen.
Nee.
Weil der hat mir eigentlich ganz gut gefallen gegen Augsburg. Das ist sowas.
Ja, aber der war ja auch
eine Entwicklung.
Bisschen weiter vorne wieder.
Ja, der war weiter vorne, klar.
Ja. Also es ist die Frage, also du brauchst, glaube ich, schon einen, der auch eher so ein bisschen weiter noch da hinten unterwegs ist, weil du wirst einen Brown haben, der wieder sehr viel hoffentlich nach vorne zieht. Du wirst einen Christensen haben. Gehen wir mal davon aus, dass er spielt, der auch immer gerne seine Wege nach vorne mitgeht.
Nee, alles klar.
Wenn du dann noch auf dieser zentralen Mittelfeldposition jemanden hast, der auch nach vorne geht, also ich würde schon offensiver gegen den HSV aufstellen, aber das wäre mir dann, glaube ich, ein bisschen too much.
Okay.
Von daher wäre jetzt Larsson die Variante, die ich ersetzen würde.
Alles klar.
Dann habe ich jetzt bislang noch auf meinem Zettel Usun auf jeden Fall in der Mitte, der war gegen Augsburg für mich absolut ein Aktivposten, den würde ich auch
von
bringen.
Der Eintracht,
ja. Ich fand auch Knauf auf der Außenbahn, also ich würde jetzt nicht wieder mit Ahoff starten, nicht weil ich sage, seine Leistung war so abgrundtief schlecht, sondern weil ich einfach andere Spieler sehe, die da jetzt gerade eher passen würden und da wäre Knauf für mich jetzt ein Kandidat, der ja auch gegen Augsburg mit der Einwechslung gezeigt hat, dass er da schon auch jemand ist, der sich immer sehr im Dienste der Mannschaft orientiert und da unterwegs ist. Also der wäre für mich jetzt auf dieser linken Außenbahn unterwegs.
Genau, auf jeden Fall. Finde ich top. Finde ich gut.
So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit der rechten Seite? Doan ist ja keine Option. Der wäre jetzt meine Nummer 1 gewesen. Der fällt aber aus. Gehst du da wieder mit einem Amaimouni?
Oder Kalimuendo, ne?
Oder ein Kalimuendo.
Also ich hätte normalerweise Kalimuendo darüber gezogen. Grundsätzlich.
Ja.
Das ist nämlich, das klar, das war okay. Du wirst auch ein bisschen so diese schnellen, tiefen Läufe brauchen. Die kann er aber eigentlich auch über die Außen machen. Ne? Du hast es im Endeffekt auf der einen Seite mit dem Knauf, auf der anderen Seite hättest du dann Kalimuendo. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann.
Also,
Jupp war okay. Das war jetzt auch nicht, dass der jetzt rausfliegt, weil er so scheiße gespielt hat, sondern eher ich glaube, dass wir auch in so einem Spiel jemanden wie einen Burkhardt da vorne drin brauchen. Oder auch gerne einen Ebnu Talib. Ne? Also das sind für mich, ob Burkhardt also, oder auch Ebnu Talib dann mal einzuwechseln vorne. Ich will mit einer richtigen Spitze, mit einem richtigen Stürmer spielen, der im Endeffekt genau weiß, wo das Tor steht.
Also meine Aufstellung, die ich mir hier auf den Zettel gemalt habe, du kannst mir jetzt gleich mal erklären, ob du mich für total verrückt hältst oder nicht. Ich hätte jetzt gespielt,
verrückt.
Usun in der Mitte, Knauf links hatten wir schon. Ich würde Amaimouni auf rechts tatsächlich spielen lassen. Ich glaube, der ist noch von allen Spielern, die da unterwegs sind, der unbekümmertste an der Stelle. Du musst halt damit umgehen, dass er vielleicht so ein bisschen mit der Defensivarbeit vielleicht nicht so der Beste ist, aber da hast du ja einen Christensen wieder dahinter, von daher wäre ich da durchaus beruhigt. Und ich würde wirklich einfach volle Lotte offensiv sagen, wir spielen mit zwei Stürmern und zwar Burkhardt und Kalimuendo, beide vorne in der Spitze.
Okay, ja, klar, wäre die Alternative. Ich hätte tatsächlich Højlund spielen lassen weiterhin. Dementsprechend habe ich nur eine Position im Sturm frei gehabt. Aber ja, klar, können auch mit einer Doppelspitze spielen. Da gehe ich völlig fein auch mit. Ne? Also Kalimuendo fand ich, den kannst du auch auf die Außen laufen lassen. Das ist auch jemand, der eigentlich die Meter macht. Das ist auch jemand, der fleißig ist. Aber auch ein Jupp macht das solide. Das ist einfach die Frage, wirst du im Endeffekt den Platz und die Positionen haben, dass sich die Stürmer vorne gut ergänzen? Oder sind es eher zwei separate? Wenn es zwei separate sowieso sind, würde ich tatsächlich ein bisschen mehr Platz auch im Kalimuendo lassen und dann wäre die Außenposition für ihn, glaube ich, die bessere, als dass er da in der Mitte sich mit Burkhardt noch in Hacken rumtänzelt. Das weiß ich nicht. Ne?
Ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie der HSV dann da agiert wird. Sind die eher auf, wir stellen uns hinten rein und machen die Räume irgendwie eng und gehen dann auf das Umschaltspiel? Oder werden die nicht auch uns eher Räume anbieten, dann eben dadurch? Und so, dass die Stürmer dann da auch Platz haben.
Boah, das werden wir sehen, aber ich glaube ja tatsächlich, dass die...
Ich verstehe den Punkt, den du meinst. Aber dann würde ich Kalimuendo nicht auf die rechte Außenbahn oder auf die rechte Seite ziehen, weil da hat er bislang, wenn, am wenigsten gebracht in den letzten Spielen. Da hat er auf der linken Seite deutlich mehr Beteiligung am Spiel gehabt, dann würde er auf die linke Seite gehen, zulasten von Knauf.
Okay.
Und dann hättest du einen Burkhardt vorne und in der Mitte einen Højlund und einen Uzun.
Alles klar.
Das wäre dann die Alternative.
Und dafür Jupp rechts, bisschen, ja?
Ich würde bei Jupp auf der rechten Seite bleiben. Wie gesagt, der war schon auch so ein bisschen der da jetzt auch nochmal unbekümmerter unterwegs war. Knauf auf der rechten Seite, ich glaube, der hat auch so ein bisschen davon profitiert in letzter Zeit, aber vielleicht habe ich das auch falsch wahrgenommen von dieser Variante, dass er halt eben als Rechtsfüßler da auf links gespielt hat und so ein bisschen dann halt eben nach innen ziehen konnte und auch mal den Abschluss irgendwie suchen. Das geht dann halt immer auch so ein Stück weit zu Lasten des Stürmers, weil ein ganz großes Problem bei Burkhardt, aber auch, das hast du gegen Augsburg gesehen, von Kalimuendo da vorne, der Stürmer braucht halt auch die Bälle und wenn der die halt nicht bekommt, dann ist halt auch Arsch. Richtig. Ja. Das hast du vielleicht mit einem Knauf auf der rechten Seite, dass der dann halt schon, weil er den dann als Rechtsfuß auf der rechten Seite steht, der dann halt eher vielleicht auch mal irgendwie flankt, kann natürlich auch eine Variante sein.
Ganz
gefühlt hätte ich jetzt erstmal mit Amai Muni gestartet.
Alles klar, gehe ich auf jeden Fall mit. Ein oder zwei Alternativen zur Aufstellung noch, die wir besprechen sollten. Ja. Chaibi, der überhaupt nicht hier in unserem Portfolio jetzt bis jetzt aufgetaucht wäre,
was
wäre
auch
natürlich
wahnsinnig
auch eine Alternative
schade
für Højlund.
Eigentlich ist. Ja, genau. Also ne, das ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, wer ist da jetzt gerade irgendwie fitter? Chaibi hat ja auch gegen Augsburg ist er ja auch eingewechselt worden, fand ich, hat dann auch nochmal sehr gute Akzente gesetzt. War ja auch in letzter Zeit dann immer wieder derjenige, der dann auch durchaus an Toren mit beteiligt war. Also wäre für
halt
mich eine Alternative.
Spät die Wechsel, ne? Das ist ja, so, du kannst ne? ja sagen, es kommt, lassen mal nach 60 Minuten spielen. Ich glaube, der kam in der 90. oder also ganz spät, meine ich, war das. Also es war
müsste
wirklich.
Müsste ich nachgucken. Ich glaube aber ja.
Also war auf jeden Fall
88.
spät. 88. Minute, alles klar. Na gut, das ist natürlich dann.
So, bei 92 Minuten, 93 Minuten Spielzeit hat er jetzt irgendwie noch zwei Ballkontakte gehabt und das war er dann.
Deshalb, also wie gesagt, das ist einfach nur eine Position, die ich nochmal besprechen wollte, dass auch da noch jemand zur Verfügung steht und was natürlich total verrückt ist, dass du einen Götze auch in so Spielen, ja, auch der ist, glaube ich, schon irgendwo zu gebrauchen in so einem Spiel auf Positionen rund um dieses Geflecht Højlund und Uzun, glaube ich, kann der schon auch Akzente setzen, ist ja komplett eigentlich seit Wochen nicht mehr im Plan. Ne? Also die Sache ist, wird wahrscheinlich sich auch gegen HSV nicht ändern. Startelf schon gar nicht.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Ob er dann eine Option später ist, merkst tatsächlich.
Ja, wobei, also vielleicht überrascht uns ja auch der Trainer, er sagt ja auch immer, er will ganz bestimmte Charaktere auf dem Feld haben, die dann halt eben auch so ein Stück weit gemessen an der erwarteten Spielweise des Gegners dann irgendwie das Maximum bringen können. Also vielleicht überrascht er uns auch, wenn er spielt mit einem Usun und mit einem Götze zusammen da auf dieser zentralen Position. Ich will es nicht komplett ausschließen. Gefühlt hätten gerade eben Højlund und Chaibi und Usun so ein bisschen die Nase vorn vor Götze. Aber you never know.
Wir werden sehen. Aber ich sag mal so, mit den Aufstellungen, die wir durchgegangen sind, hätte ich zumindest keine Magenschmerzen, dass da gegen Hamburg was drin sein könnte.
Ja. Wie viel ist denn gegen Hamburg drin? Was ist denn dein Ergebnistipp?
Wir müssen gewinnen und ich tippe auf ein 2-1 für die Eintracht.
Du sagst 2-1. Ich bin motiviert. Ich sage auch, wir müssen gewinnen und ich sage auch, wir werden gewinnen. Ich bin ein bisschen positiver und sage, es ist 2-0.
Okay. Wobei, klar, also ich meine, die haben fast in jedem Spiel getroffen und teilweise auch gar nicht so wenig, oder? Die Hamburger, ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal...
Och, jetzt nimm mit mir doch nicht, Dennis.
Entschuldigung. Ich will nur mal nachgucken, ob die mal in letzter Zeit zu 0... Ja, gegen Stuttgart gab es ein 4-0. Warum nicht? Alles gut.
Ja, also... Für den neutralen Fußballfan wird es mich jetzt auch nicht besonders ärgern, wenn es am Ende irgendwie 3-2 für die Eintracht ausgeht und das ein absolutes Spektakel wird. Ich würde mir halt einfach auch so ein Stück weit wünschen, dass wir mal mehr Selbstvertrauen uns selbst holen, indem wir so ein Ding dann halt auch klar mit einem klaren Statement da halt irgendwie dann über die Bühne bringen.
Alles in Ordnung.
Am Ende, wie gesagt, wenn es 3-2 ist oder 4-3, und es ein geiles Fußballspiel ist und wir gewinnen, dann bin ich da auch nicht böse drum. Ja?
Ist dann wieder so ein Ding, wo was war das damals? War das Gladbach, oder? Wo wir so hoch
geführt
haben. Gladbach,
wo wir 6-0 geführt haben und noch 4 kassiert haben. Oder gegen Köln, wo wir 4-1 geführt haben und dann am Ende das Ding auch noch mit Biegen und Brechen 4-3 ausgegangen ist, ja.
Ja, genau.
Ja.
Ja?
Also auch da drückst du den Finger wieder in die vorhandene Wunde.
Ja, genau. Aber dann sind wir doch ehrlich, wir nehmen alles mit. Hauptsache sind verdammte 3 Punkte.
Ja, also, das ist unterm Strich das, was steht. Ne? Also Motivation ist zumindest für dieses Spiel da, bei uns. Ich glaube auch so bei den Fans. Die Mannschaft muss es aufnehmen und muss halt ihr Gegenpart auf dem Platz zeigen und unterm Strich müssen es die 3 Punkte sein, damit wir halt einfach dieses Schneckenrennen um Europa gegen Freiburg positiv für uns entscheiden können. Das ist halt das Einzige, was da halt zählt.
So ist es. Und wir ärgern uns immer über die Eintracht, egal was passiert, das weißt du doch. Ne?
Wir ärgern uns immer über die Eintracht, so vielleicht dann auch in der nächsten Woche wieder mal sehen. Wir machen damit dann erstmal für diese Woche den Sack zu. Wir wünschen euch da draußen eine wunderschöne Restwoche. Genießt dieses vorletzte Heimspiel der Eintracht in der Saison 25-26 am Samstag bei wunderschönem Wetter. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschö. Let's get out of Hamburg!